Der Juni war nicht nur heiß, sondern ist auch in Sachen Online-Marketing-News wieder heiß gelaufen. Mehr schlechte Wortspiele gibt es heute nicht versprochen. Wir starten in den Online-Marketing-Update-Überblick für den Juni und Juli. Ich habe mir mal wieder für euch jede Menge Studien etc. durchgelesen. Ich habe mich da durchgearbeitet und die aus meiner Sicht spannendsten Punkte jetzt hier für dich zusammengefasst.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du dich vielleicht schon daran gewöhnt, dass ich einmal im Monat genauso ein Update mache. Spannenderweise gehören diese Episoden, diese Folgen zu den immer top gehörten Folgen im Monat. Meistens auf Platz 1, ab und zu auf Platz 2, aber drunter nie. Das heißt, euch scheint dieses Update sehr gut zu gefallen. Und dementsprechend starten wir dann direkt rein. Was ich heute vorbereitet habe, sind 3 Blöcke, kann ich jetzt sagen. Zum einen das ganze Thema GEO und SEO und das, also im Prinzip dieses ganze Thema Sichtbarkeit im Kaufentscheidungsprozess. Hier gab es wieder wahnsinnig viele Infos und Studien und Updates und da navigiere ich dich gleich einmal durch, was davon spannend und relevant aus meiner Sicht ist. Dann habe ich noch jede Menge Updates von anderen Plattformen, weil es gibt durchaus noch andere spannende Dinge außer nur GEO. Und dann habe ich noch einen kleinen KI-Reality-Check. Wo stehen wir da jetzt gerade? Und wir starten direkt rein beim ganzen Themenblock GEO und SEO und Sichtbarkeit im Kaufentscheidungsprozess. So, da habe ich jede Menge Studien für dich gewälzt, jede Menge Berichte gelesen und so die wichtigsten Erkenntnisse wieder zusammengefasst. Eine spannende Zahl war eine Studie von SparkToro, das Rand Fishkin steckt dahinter, dass 68% aller Google-Suchanfragen inzwischen ohne einen Klick enden. Oder andersrum gesagt, nur 1/3 der Google-Suchanfragen resultiert in einem Klick auf eine Website. Wir hatten das früher auch schon, auch vor 2 Jahren war die Zahl schon bei 60%, also jetzt auch nicht so gering. Aber natürlich durch die AI-Overviews und den AI-Mode nimmt das Ganze zu. Man kann das Thema nicht hoch genug aufhängen aus meiner Sicht, denn wir haben hier eine massive Veränderung im Kaufentscheidungsprozess. Mir geht es gar nicht darum, was ist jetzt SEO, was ist GEO etc., sondern was verändert sich im Kaufentscheidungsprozess deiner Zielgruppe? Das ist nämlich die Frage, die du stellen musst. Und meine Erfahrung, so wie ich das wahrnehme am Markt, ich war jetzt wieder auch in den letzten 4 Wochen auf wahnsinnig vielen Veranstaltungen. Und wenn ich mit den Leuten spreche, es wird viel drüber gesprochen, aber so richtig in die Umsetzung kommen noch zu wenige Unternehmen. Das ist, finde ich, mal ganz spannend, so diesen Abgleich. Natürlich wird die Unternehmen, die bei uns Kunde sind, mit denen wir tagtäglich hier zusammenarbeiten und sprechen, die sind an dem Thema dran. Außerhalb ist da noch ganz viel Luft nach oben. Und dementsprechend tauche ich jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer in das Thema ein, denn wir müssen uns jetzt damit nicht mehr so sehr beschäftigen, natürlich auch, wie bekommen wir Traffic über SEO, weil das war früher immer so der große Punkt, sondern wie bekomme ich Sichtbarkeit? Und da habe ich eine ganze Reihe an Studien und Erkenntnissen jetzt mal mitgebracht. Und was mich natürlich bei diesen Themen immer umtreibt, ist, welche Taktiken und Tricks funktionieren da oder welche Strategien sind auch nachhaltig. Und meine Erkenntnis oder meine Perspektive darauf ist, dass aktuell aus meiner Sicht die Chatbots, die KI-Chatbots, also wie die AI-Overviews bzw. AI-Mode bzw. Gemini oder auch OpenAI oder Claude, die sind Stand jetzt noch relativ leicht manipulierbar. Und eine beliebte Kategorie sind so diese self-promoted Listicles. Bei den OMR hatten, bei State of the German Internet hatten die auch wieder Beispiele gezeigt, wo Leute einfach Rankings machen und sich bei diesen Rankings auf Platz 1 selber setzen und diese KI-Chatbots zitieren dann diese Rankings und wenn man dann gesucht wird nach dem, wer ist der beste Softwareanbieter für Thema XY, dann wird halt eben dann so ein Listicle gezogen. Und ich bin diese Woche noch über so ein self-promoted Listicle von SEO-Agenturen gestolpert, wo wirklich super platt eine SEO-Agentur sich auf das im Ranking der 10 besten SEO-Agenturen auf Platz 1 gesetzt hat. Ich hoffe einfach sehr, dass das einfach nur eine Case Study ist, weil das ist schon echt ziemlich, ziemlich platt. Aber so, das Schlimme daran ist, dass diese Listicles in der Vergangenheit extrem gut funktioniert haben. Und jetzt hat die US-SEO-Koryphäe, die Lily Ray, hat dazu jetzt eine Studie veröffentlicht, dass Google hier anscheinend eine Änderung in der Nutzung dieser Listicles jetzt umgesetzt hat. Und das heißt, Unternehmen, die diese Listicles erstellen und sich selber auf Platz 1 setzen, werden dann von den AI-Overviews nicht mehr namentlich erwähnt. Also Google scheint diese Liste zu nutzen, um in erster Linie Informationen über den Markt zu sammeln und das halt eben dann auch durchaus in die Ergebnisse mit einfließt. Aber es werden dann halt die Konkurrenten empfohlen und der Self-Promoter wird dann halt eben schön ausgespart. Es kann gut sein, dass das bei ChatGPT jetzt noch anders funktioniert und bei Claude und bei Perplexity und Copilot noch irgendwie anders funktioniert. Aber also mein Take darauf ist schon lange, das ist eine simple Manipulation von den Suchergebnissen. Und es kann sein, dass das kurzfristig, es kann sogar sein, dass das mittelfristig funktioniert, aber das ist keine nachhaltige Strategie, keine nachhaltige Vorgehensweise. Und dementsprechend ist das immer lustig, solche Hacks zu sehen, einfach zu sehen, wie leicht diese Systeme zu manipulieren sind. Du kannst damit auch gerne selber rumexperimentieren, aber behandle das wirklich nicht als Strategie und bitte sprich keine Empfehlung aus, so etwas zu machen. Also beobachte das gerne weiter, aber meine These hier ist, das wird ziemlich schlecht altern, diese Methode. Und ein anderes Thema, wo wir sehen, dass diese Systeme auch durchaus noch Luft nach oben in Sachen der Intelligenz von künstlicher Intelligenzanteil, da ist auch Luft nach oben, ist, dass eine andere Studie von DataPules Research war, die haben 6600 Produktanfragen ausgewertet und da mehr als 128.000 Quellen analysiert, auf die verwiesen worden ist von den Chatbots. Und 29% der zitierten Quellen sind Werbung. Das heißt, wir haben, das war jetzt für den deutschsprachigen Raum, 29% der Seiten, die zitiert worden sind, wenn es um Produktsuchanfragen ging in den KI-Chatbots, waren Affiliate-Seiten beziehungsweise Seiten mit Werbe- bzw. Affiliate-Kennzeichnung. Bei Perplexity war der Anteil sogar mit 31% höher. Also wir können sagen, fast ein Drittel der Inhalte bei Produktsuchanfragen in diesen Systemen wird von Affiliate-Content gespeist. Und das in fast jeder Antwort, es waren wirklich 99% der untersuchten Antworten, war mindestens eine kommerziell geprägte Quelle mit drin. Das heißt, die Suchsysteme, diese neuen, unterscheiden Stand jetzt nicht nach, was ist redaktioneller Content, was ist Affiliate-Content. Das scheint denen Stand jetzt egal zu sein. Oder sie können es halt noch nicht auseinanderhalten, was ich ein bisschen irritierend fände, weil eigentlich ist es relativ leicht sogar zu identifizieren. Anscheinend läuft es darauf raus, dass die sagen, mir egal, ob das Affiliate-Content ist, ja oder nein, sondern Hauptsache, es beantwortet die Nutzerfrage sehr gut. Das spricht natürlich dann nicht unbedingt für die Qualität der Antworten, der Empfehlungen, die dann in diesen Systemen gegeben wird. Und natürlich haben wir noch ein Kennzeichnungsproblem, weil wenn du das auf deiner Webseite so integrierst, musst du halt eben kennzeichnen, ob das Affiliate- bzw. kommerzielle Integration ist oder nicht. So, wenn die KI-Systeme das ignorieren, dann werden wir da auch spannende Herausforderungen in Sachen Kennzeichnungspflicht haben. Also das ist für mich eher so ein Indikator dafür, dass die Systeme noch lange nicht so schlau sind, wie sie sein sollten und diese Empfehlungen, die sie aussprechen, halt eben entsprechend leicht manipulierbar sind, so wie Punkt 1, oder halt eben auch die Qualität einfach fraglich ist. Thema auch Sichtbarkeit habe ich jetzt noch eine komplett andere Perspektive darauf, beziehungsweise noch ja ein anderes Thema dazu. Und zwar war ich letzte Woche auf dem Tag der Industriekommunikation in Fürstenfeldbruck bei München. Und das ist eine Veranstaltung für den deutschen B2B-Mittelstand vom Bundesverband der Industriekommunikation ausgerichtet. Und wir haben uns im Vorfeld mal den Spaß gemacht und ich bin durch die App gegangen, wo man sich als Besucher registrieren konnte und habe mir einfach 62 Unternehmen rausgepickt von Teilnehmern, die dort sein werden. Und die haben wir dann mal im Vorfeld analysiert in Sachen KI-Sichtbarkeit. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wir haben ein eigenes Tool, was das kann. Das heißt YouCited.ai. Also unbedingt testen, wenn du da deine Sichtbarkeit mal testen willst. Und wir haben mit dem Tool halt eben diese 62 Unternehmen analysiert. Disclaimer dazu, wir haben das vollautomatisch gemacht. Das heißt, wir haben auf Basis der Webseiten Prompts generiert, die unser System für zielführend hält. Wohl wissend, dass das nicht unbedingt hundertprozentig, insbesondere im B2B-Kontext, immer treffgenau ist. Das heißt, da kann es halt eben sein, dass die Prompts nicht hundertprozentig passen. Wir haben zum Teil das Feedback bekommen, dass sie sehr gut passen, zum Teil aber auch Einschränkungen bekommen. Also das nur noch ein bisschen so als kleiner Disclaimer. Aber wir haben dann über 12.000 KI-Antworten auf diese Prompts analysiert. Und das Spannende ist so die Streuung der Unternehmen. Wir haben Unternehmen dabei, die haben 0% Sichtbarkeit. Also die tauchen einfach in den Antworten nicht auf. Das Highlight waren über 17%, also knapp unter 20%, dass die bei knapp unter 20% der Antworten auf die Prompts, die das System für zielführend gehalten hat, aufgetaucht sind, was ein sehr guter Wert ist. Der Durchschnitt lag bei 6,6%. Und was ich super spannend fand, ich habe mit einem Unternehmen auch da gesprochen, die sehr weit oben in dem ganzen Ranking aufgetaucht sind. Und die meinten ja, sie wären ganz happy mit den Ergebnissen. Aber dann hatte ich halt gefragt, so macht ihr schon viel in dem Bereich? Und da kam halt eben dann auch die Antwort, ja, sie haben halt das Problem, dass sie viele Sachen nicht machen dürfen im Unternehmen, weil einfach technische Tools nicht da sind etc. Und deswegen konzentrieren sie sich halt eben auf die Themen Content und machen viel PR und haben halt eben viel SEO immer schon gemacht. Und dementsprechend kann man hier ableiten, sie haben sich sehr stark auf das Thema fokussiert, schon lange bevor es Geo gab, sondern sie haben halt einfach guten Content gemacht und haben gute PR-Arbeit gemacht. Und das hilft dann heute nachhaltig. Also das Fazit sollte jetzt nicht sein, hör alles andere auf und mach nur das. Aber man sieht halt eben auch, der Fokus auf solche Themen ist extrem wichtig. Spannend war auch, dass so die zitierten Quellen in dem B2B-Bereich, und das waren vornehmlich Branchenwebseiten, Fachportale, aber auch Wikipedia und auch Reddit tauchte auf. Also wer in diesen Systemen sichtbar sein will, sollte da halt eben auch schauen, dass er auf diesen Fachseiten etc. dann halt eben auch eine Rolle spielt und dementsprechend darauf dann halt eben auch optimieren. Und in dem Thema, ich hatte es auch eingangs gesagt, es geht mehr um Sichtbarkeit jetzt in den Systemen als um Traffic. Gleichzeitig ist natürlich auch spannend, was wir an Traffic darüber kriegen, weil da auch Hintergrund, das ist was wir bei Morefire sehen, wir haben jede Woche Anfragen, meistens ein bis drei Anfragen pro Woche, die reinkommen, wo wir sehen Referral Traffic von ChatGPT. Und auch beim Thema Self-Reported Attribution, das heißt, wir fragen einfach die Leute, wie seid ihr auf uns gekommen, wenn die bei uns anfragen. Und auch da taucht auf, dass sie halt eben KI-Systeme fragen und dann tauchen wir da in der Liste mit auf und dann googeln sie noch ein bisschen und informieren sich weiter und fragen dann an. Also wir sehen, dass das eine relevante Traffic-Quelle und Informationsquelle ist. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass bei Google Analytics 4 du jetzt seit, glaube letzten Monat ist das auch, diese Traffic-Klasse, also KI-Assistenten in GA4 viel leichter erfassen kannst. Und das heißt, die populären Chatbots wie halt ChatGPT, Gemini, Claude werden da automatisch in diese Channel-Gruppe AI Assistant kategorisiert. Und dann kannst du halt eben sehen, wie viel Traffic du darüber bekommst. Früher musste man das selber manuell einrichten. Das geht jetzt automatisch. Ich packe übrigens zu all den Themen, die ich jetzt hier drin habe, auch natürlich die Quellen in die Shownotes. Also da meine absolute Empfehlung, schau dir das genauer an, weil das Thema ist super spannend. Und noch ein letzter Punkt zum Thema Geo und Sichtbarkeit. Eine Studie von Meltwater und LinkedIn. Die haben 9,5 Millionen KI-Zitate untersucht. Und dabei ist LinkedIn die zweitwichtigste Quelle für KI-Antworten hinter YouTube gewesen und noch vor Reddit. So, jetzt tauchte LinkedIn vorhin in der Studie, die ich genannt habe, nicht auf als wichtigste Quelle, aber das heißt jetzt auch nichts. Das ist ja natürlich immer eine Frage, welcher Markt betrachtet wird, welche Suchanfragen betrachtet werden oder welche Prompts betrachtet werden. Hier bei der Studie, die natürlich auch von LinkedIn dann mitgemacht worden ist, soll nicht heißen, dass das dann natürlich auch direkt so eine Tendenz hat, aber was natürlich für LinkedIn natürlich erstmal extrem spannend ist. Also das heißt, LinkedIn ist eine der wichtigsten KI-Quellen für die KI-Chatbots, wenn es da um die Zusammenstellung von Informationen geht. 3/4 der Zitate von LinkedIn stammen von Personenprofilen und nur 1/4 von den Unternehmensseiten. Und auch spannend, dass mehr als die Hälfte aller Zitate von Accounts mit weniger als 10.000 Followern kam. Das heißt, die Größe von Accounts ist hier gar nicht so wichtig, sondern eher halt eben die Qualität der Inhalte. Und die Content-Form, da waren auch ganz viele Listicles mit dabei, so Aufzählungen, die da mit drin waren, wo Zwischenüberschriften drin waren, also wo eine gute Content-Struktur mit drin war. Also wenn man KI-generierten Content erstellt, dann sieht er ungefähr genauso aus. Und vor allem halt eben auch Inhalte bevorzugt zitiert worden sind, wo Zahlen, Daten, Fakten mit drin sind, konkrete Statistiken etc. Und das hat bei Themen wie KI, Marketing, Strategie, Sales, Leadership, aber auch Consulting und Finance relativ gut funktioniert. Also das heißt, bei solchen Branchenthemen macht es durchaus Sinn, auf LinkedIn relevanten Content dazu zu publizieren, weil die LLMs solche Inhalte dann von LinkedIn anscheinend sehr gerne mögen. Also auch da, die Studie packe ich dir in die Shownotes mit rein. Das war jetzt ein großer Geoblock, einmal um dir so einen groben Überblick zu geben. Kurze Zusammenfassung von der monatlichen Zusammenfassung ist, es passiert hier gerade sehr, sehr viel und wir sind nach wie vor in diesem Lernmodus. Wir können nicht sagen, mach X, dann passiert Y. Also so diese Playbooks sind noch nach wie vor nicht ausgereift. Wovon ich nach wie vor abrate, sind diese schnellen Hacks, mach das und dann passiert sofort das und ne, diese self-promoted listicles und wie du die Maschinen manipulierst. Halte ich nicht viel von. Habe ich in der Vergangenheit schon bei SEO nicht viel von gehalten, sondern ich würde wirklich auf eine nachhaltige Strategie gehen. Das heißt, guck, dass du wirklich gute Antworten auf die Fragen deiner Nutzerinnen und Nutzer lieferst. Also einfach guten Content machen, der auch von dir kommt. Also das heißt, nutz gerne KI als Unterstützung, aber sorg dafür, dass die Inhalte einzigartig sind. Ne? Studien, Statistiken, Case Studies etc. Solche Sachen zu nehmen. Und das halt eben auf deine Webseite zu packen. Sorg dafür, dass deine Webseite technisch sauber ist und ergänzt das Ganze dann noch mit guter PR-Arbeit und externen Signalen. Also sorg für Sichtbarkeit auf anderen Plattformen. Und das Ganze dann halt eben auch tracken, also sowohl deine Sichtbarkeit in den Systemen als auch den Traffic, den du darüber bekommst, damit du Anhaltspunkte hast für die Optimierung. Es kommt übrigens demnächst auch noch eine Podcast-Episode mit meinem Kollegen Lars zum Thema Geo-Kennzahlen. Was solltest du da im Blick behalten? Also das war so der erste Blog zum Thema Geo. Und jetzt gehen wir weg von Geo zu anderen Plattformen, weil da passiert ja auch noch eine ganze Menge. Hier geht es eher um Updates und neue Funktionen, die du nutzen kannst. Und ein Format bei Google Ads ist das Format Google AI Max. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, gehört, wenn du in dem Bereich unterwegs, wenn du SEA machst, hast du es mit Sicherheit schon gehört. Und hier gibt es jetzt die Neuerung AI Max for Shopping. Das heißt, hier wird aus deinem Merchant Center Daten werden vollautomatisierte Asset-Varianten generiert. Und die sollen dann halt komplett auf die Suchintention des Nutzers abgestimmt werden, wo der gerade im Kaufentscheidungsprozess steht. Und darauf basierend werden halt eben dann vollautomatisiert die Texte und Text- oder Shopping-Anzeigen generiert. Also Google entscheidet komplett autark da, wählt aus, auf welche Landingpage sie die Personen schickt etc. Ich habe mit unserem SEA-Team auch gesprochen und ich sag mal so, ich habe jetzt nicht nur Applaus bekommen für dieses AI-Max-Format. AI-Max for Shopping ist da dann nochmal ein bisschen spezieller. So, das Fazit war so ein bisschen wie Performance-Max-Kampagnen ganz am Anfang. Also viel Luft nach oben, sag ich mal. Diese vollautomatisierten Formate sind in der Regel, wenn Google sie auf den Markt schmeißt, nicht voll ausgereift, sie sind nur vollautomatisiert. Und das heißt, je weniger Daten auch die Systeme zur Verfügung haben, umso schlechter funktionieren die Formate. Das heißt, wenn du einen Online-Shop hast, wo sehr viele Transaktionen drüber laufen, wo du sehr viele Daten generierst, da kann das ganz gut funktionieren. Wenn du irgendwie B2B-Seite bist, die irgendwie 5 Leads pro Woche generiert, schwierig. Das heißt, dieses AI-Max-Format ist aus unserer Erfahrung nur dann spannend, wenn wirklich auch viele Daten da durchlaufen. Und wo man natürlich auch aufpassen muss, ist, wenn das System selber Texte generiert, das kann, je nachdem in welchem Marktumfeld du unterwegs bist, natürlich auch rechtlich schwierig sein. Also wenn es irgendwie im Pharma-Bereich, im Finance-Bereich, wo es um Wirkungsversprechen etc. geht, kannst du da schnell in ein ziemlich unruhiges Fahrwasser reinkommen. Also da dieses Format schaust du dir auf jeden Fall mal an, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Wir springen von Google Ads zu einem komplett anderen Format und nämlich eins, was du wahrscheinlich sehr gut kennst, denn du bist ja Podcast-Hörerin oder Hörer. ich würde sagen, 100% der Leute, die den Podcast hören, gehören dazu hier. Und zwar gibt es von YouGov eine Studie zum Thema Podcast-Werbung. Und das Fazit von YouGov ist, Podcast-Werbung kommt gut an. 36% der Podcast-Hörer skippen zwar Werbung, aber die Reaktionsquote ist trotzdem sehr, sehr gut. 70% der Befragten in dieser Studie haben schon konkrete Handlungen nach Podcast-Werbung ausgeführt. Das heißt, sie haben die Marke gesucht, sie sind auf die Webseite gegangen oder sie haben sogar schon gekauft. Und Podcasts sind da deutlich besser haben besser abgeschnitten als Musikstreaming oder Radio. Die Werbung wird als weniger störend empfunden als andere digitale Formate und die beste Wirkung wird wenig überraschend erzielt, wenn sie host-read ist. Also das heißt, wenn zum Beispiel im OMR-Podcast der Philipp Westermeier selber die Werbung einspricht, als wenn sie automatisiert eingespielt wird, wie du das dann vielleicht bei Spotify kennst, also was eher dann so wie eine Radiowerbung ist. Und es gibt da durchaus auch im B2C-Bereich gibt es spannende Beispiele, gab es in der Vergangenheit. Also es gibt ja zum Beispiel Matratzenhersteller, die damit sehr, sehr groß geworden sind oder auch Anbieter von ziemlich eklig aussehendem Nahrungsergänzungsmittel, was man einrühren muss. Das sieht man so grün-braun aus und was von vielen Podcast-Hosts empfohlen wird. Aber auch im B2B-Bereich gibt es gute Beispiele, die das sehr intensiv gemacht haben. Also ein spannenden Case finde ich da unseren Partner SalesViewer, die sehr lange immer den ersten Werbeplatz bei OMR belegt haben. Ich habe hier leider keine Zahlen, Daten, Fakten. Die wollten die SalesViewer-Kollegen leider nicht im Detail teilen, aber sie haben das relativ lange laufen lassen. Also kann man davon ausgehen, dass das Ganze relativ gut funktioniert. Also da belegt die Studie, Podcast-Werbung kann sehr gut funktionieren. Dieser Podcast ist werbefrei, bleibt werbefrei. Ich erwähne nur ab und zu, dass wir Morefire sind, eine sehr gute Agentur. Kauf bei uns, wir sind super. Und wir auch ein tolles Tool haben, Yesite.ai. So, Spaß beiseite. Also der Podcast hier bleibt werbefrei, weil hier steht der Content im Fokus. Aber falls du Produkte hast, die Podcast tauglich sind, dann solltest du dir das Format vielleicht doch mal anschauen und mal gucken, wo das Ganze für dich passen könnte. Von Google über Podcast hin zu Meta beziehungsweise zu Insta. Und da hat der Insta-Chef Adam Mosseri sich kürzlich dazu geäußert, worauf wir bei Instagram Reels achten sollten, wenn wir welche veröffentlichen, weil er meint halt eben, dass die meisten Creator da auf die Reichweite schauen. Er hat gesagt, das ist der falsche Fokus. Wichtiger, wir sollten darauf schauen, wie die Interaktionsraten aussehen, nämlich wie sehen die Shares, die Saves und die Kommentare aus. Und das kann halt eben dazu führen, dass wir da ein viel besseres Engagement haben, auch eine viel bessere Durchdringung dann halt eben, auch eine viel bessere Werbewirkung und die Views gar nicht so wichtig sind. Wichtiger halt eben tatsächlich, ob die Leute da mit dem Content interagieren, den zum Beispiel speichern. Und da solltet ihr euch auch auf jeden Fall anschauen, wie ist die Reichweite innerhalb eurer Community, also innerhalb der Follower und außerhalb der Community. Also erreicht ihr eure Follower, das heißt eure Kernzielgruppe, oder erweitert ihr die Zielgruppe, was natürlich auch spannende Metriken sind, je nachdem welches Ziel ihr habt. Übrigens eine Metrik, die auch jetzt bei LinkedIn sukzessive ausgerollt wird, dass du das auch demnächst in deinem LinkedIn-Account siehst. Und das ist auch eine schöne Überleitung zum Thema LinkedIn. Etwas, was jetzt in den USA in der Testphase ist. Und zwar geht es um einen Creator-Marktplatz. Also Creator-Economy wird ja eher dann im B2C-Kontext gesehen, also dieses klassische Influencer-Game. Und LinkedIn testet jetzt eine Creator-Plattform für B2B. Das heißt, du hast auf LinkedIn eine Suchfunktion, wo du nach Creatoren suchen kannst, nach Themengebiet, wie viele Follower haben die, welche Engagement-Werte haben die etc. Und du kannst dann damit diese Creator halt eben kontaktieren, um mit ihnen eine Partnerschaft aufzuziehen. Das ist im Moment nur für den US-Markt und einzige Ausnahme ist Lara Sophie Boutour, testet das als, glaube ich, wirklich auch weltweit einzige außerhalb vom US-Markt. Für den deutschsprachigen Markt ist das dann. Also finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Wenn es das hier in Deutschland gibt, würde ich das einfach für Morefire sofort mal testen und gucken, wie das funktioniert. Und ich weiß auch einige Kunden von uns, die da mit Hufen scharren und sagen, das finden wir spannend, da wollen wir auch gerne mit rein. So, nächste Plattform, Reddit. So, Reddit auch aus meiner Sicht ziemlich underrated, je nachdem, welche Zielgruppe man hat. weil wir sehen, Reddit-Ads funktionieren bei vielen ist übertrieben, aber wir haben einige Kunden, die das machen, insbesondere so mit erklärungsbedürftigen Produkten, können Reddit-Ads durchaus spannend sein. Und die haben jetzt halt eben auch neue KI-Funktionen, sodass du dann halt eben auf Basis von Community-Gesprächen automatisch Anzeigen KI-basiert generieren kannst. Dazu werden dann halt eben so diese Inhalte deiner Webseite mit passenden Reddit-Diskussionen kombiniert und daraus werden dann Anzeigen erstellt. Und du kannst sogar Nutzerstimmen von Reddit dann direkt in die Anzeigen integrieren. Das ist eine neue Funktion, finde ich durchaus spannend, aber natürlich in erster Linie dann auch spannend für Unternehmen, die eh schon bei Reddit mit drin sind. Wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast, meine Empfehlung, beschäftige dich auf jeden Fall mal mit Reddit, weil da geht eine ganze Menge und wir haben echt spannende Cases, wo wir da auch dann ziemlich erfolgreiche Kundenkampagnen machen. Das ist jetzt nicht halt eben vergleichbar mit einer Google Ads Kampagne, die super transaktional ist, aber so im Mid-Funnel und auch Top-of-Funnel durchaus spannend und echt auch mit guten Performance-Werten versehen. Also wenn das für dich spannend ist und du willst da einfach so ein bisschen Austausch zu haben, wir haben da ein paar Menschen im Team, die da topfit sind, sag einfach Bescheid. So, und die letzte Plattform, zu der ich mich noch äußern will, da geht es jetzt weniger um Update-Funktionen, sondern eher um den Status quo im Gesamtmarkt. Und der BVDW hat, ich glaube auch im Ende Mai, Anfang Juni, wenn ich es richtig auf dem Schirm noch habe, eine Studie zum Thema Affiliate-Marketing veröffentlicht. Und Affiliate-Marketing wird halt eben oft ja so auf das ganze Thema Cashback und Discount-Codes etc. reduziert. Was ich spannend finde, ist, also jetzt erstmal aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben nach wie vor eine ganze Reihe an E-Commercern und also B2C-Modellen, die super auf Affiliate funktionieren, die da auch total wachsen. Und das deckt sich dann mit den Zahlen vom BVDW. Und wir haben da von 2024 auf 2025 8% Marktwachstum gesehen, was natürlich jetzt in einem schwierigen E-Commerce-Marktumfeld jetzt erstmal positiv ist. Eine spannende Zahl, über 600.000 Bestellungen pro Tag werden über Affiliate-Partnerschaften generiert und sind 16% des Gesamt-E-Commerce-Umsatz geht über Affiliate-Links. Das heißt, wenn du in diesem Segment unterwegs bist, schau dir das auf jeden Fall mal an. Also wenn du im Bereich Affiliate noch nicht so viel machst oder gar nichts, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Case. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann also eine bisschen überraschende Brücke, da hätte ich jetzt auch vor 3 Jahren nicht gedacht, dass das nochmal kommt, aber dass Affiliate und Geo bzw. SEO dann halt eben auch eine Connection haben, wie wir vorhin ja auch besprochen haben, die LLMs zitieren Affiliate-Seiten, also selbst da kann eine ganze Menge passieren und dementsprechend die Studie, wenn du in dem Bereich unterwegs bist und irgendwie Futter für die Argumentation intern brauchst, findest du in den Shownotes und wenn du das Thema Affiliate noch nicht auf dem Radar hast, solltest du das definitiv dir mal anschauen, also im B2C-Kontext, insbesondere mit Fokus auf Transaktionen oder Lead-Gen kann da eine ganze Menge gehen. So, das waren die unterschiedlichen Plattformen, wo ich jetzt mal aggregiert habe, was ich spannend an Entwicklungen fand. Und jetzt noch der letzte Punkt, so ein bisschen KI-Reality-Check. Und das kam auch im Juni raus. Und zwar hat KPMG einen Bericht zur Nutzung von KI-Agenten zurückgezogen. War ein Bericht jetzt von der Financial Times. Und KPMG hatte eine Studie veröffentlicht, wo es halt eben darum ging, wie Unternehmen mit KI arbeiten und insbesondere mit KI-Agenten. Und das Problem war, dass da zahlreiche falsche Behauptungen drin waren und der Einsatz dadurch völlig übertrieben dargestellt worden ist. Das heißt, hier waren super viele Halluzinationen mit drin, erfundene Quellen etc. Das heißt, KPMG hat einen Bericht über KI veröffentlicht, der offensichtlich von der KI generiert worden oder wo sehr viel KI bei der Generierung eingesetzt worden ist. So schreibt zumindest T3N und Financial, aber auch unter Berücksichtigung von Financial Times Bericht. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn Unternehmen, die sich halt eben darauf oder die damit rausgehen und sagen, hey, wir machen Beratung in dem Bereich und wir machen Studien in dem Bereich und lassen dann halt eben die KI komplett für sich arbeiten und das wird noch nicht mal hinterfragt, da wird noch nicht mal ein Fact-Check gemacht, da werden noch nicht mal die Quellen irgendwie gecheckt, dann ist das schon echt, ja, schwierig, um es mal diplomatisch zu formulieren. Und Ich bin ein großer Fan davon, KI bei der Generierung von Content als Hilfe mit einzusetzen. Aber wenn du dich differenzieren willst, dann musst du halt Content machen, der besser ist als das, was die KI kann. Wenn du dich da offensichtlich auf die KI verlässt und ja noch nicht mal ein Fact-Checking machst, ist das durchaus schwierig. So, das als kleiner Reality-Check. Also das geht besser. Deswegen da mach immer Human in the Loop, bau da Schleifen mit ein. Das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Und dann kann das Ganze auch gut funktionieren. So, das war mein Monatsüberblick. Da war wieder eine ganze Menge drin. Es hatte einen großen Geo-Schwerpunkt, aber das liegt in der Natur der Sache. Ich finde das Thema nicht nur persönlich super, super spannend, beschäftige mich da sehr intensiv mit, sondern wir sehen halt eben auch, das hat eine hohe Relevanz einfach, um dich als Unternehmen in dem ganzen Kaufentscheidungsprozess zukunftsfähig aufzustellen. So, wenn dir dieses Format weiterhin gefällt, du da irgendwie andere Schwerpunkte drin haben willst, du bestimmte Punkte mal intensiver besprochen haben willst, dann sag mir gerne Bescheid. Also das Thema KI wird hier, glaube ich, nie zu kurz kommen. Also ich versuche einfach immer so diesen ganzen Hype, diesen ganzen Lärm, den ich da irgendwo auf LinkedIn wahrnehme, in Videos wahrnehme, auf Social Media wahrnehme, versuche ich irgendwo runterzukochen und einfach die Sachen zu extrahieren, wo ich sage, das ist relevant für Marketingentscheidungen und versucht das halt eben so unhektisch und unhyped wie möglich irgendwie auf die Straße hier zu bringen. Und dementsprechend, wenn dir das so gefällt, gib mal gerne Feedback, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar da, das hilft mir extrem. Empfehle den Podcast auch gerne dann Kolleginnen und Kollegen weiter. Und ansonsten freue ich mich, dass du bis hierhin gehört hast und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche. Ciao!